Zeit zur Versöhnung. Das ist die Predigtserie, die ich vor 4 Wochen angefangen habe. Da ging es erstmal um Zeit zur Versöhnung im politischen Streit. Merle Schwarz hat dann gepredigt über Alle sind schuldig. Auch ein Teil dieser Serie. Heute geht es weiter. Zeit zur Versöhnung mit mir selbst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob ihr das kennt. Da habe ich irgendwie Mist gebaut, Fehler gemacht, irgendwie zu viel Zeit vertrödelt, was auch immer. Und denke innerlich, Mensch, Ingo, das hätte dir echt nicht passieren müssen, nicht passieren dürfen. Mensch, wie blöd war das denn? Ich bin sauer auf mich selbst. Und dann passiert irgendwie was, wo jemand anders einen Fehler macht. Und dann müsste man ja eigentlich denken, dass ich jetzt viel barmherziger bin. Bin ich aber nicht zwangsläufig. Manchmal bin ich eigentlich sauer auf mich selbst und übertrage das dann noch mehr auf andere. Ne? Dann kommt jemand irgendwie zu spät zu einer Verabredung und ich bin noch viel saurer, als ich ohnehin schon wäre. Oder da überholt mich mal wieder jemand rechts auf dem Europaring, obwohl ich selber schon ein bisschen zu schnell bin, und ärgere mich nur umso mehr. Ich merke für mich, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen bin, wenn ich mit mir selbst nicht versöhnt bin, fällt mir das auch gegenüber anderen schwerer. Und von daher ist das was Wichtiges, zu versöhnt zu sein mit sich selbst. Nun gibt es freilich auch den anderen Fall, den darf man auch nicht außer Acht lassen. Es gibt Menschen, die sind total mit sich im Reinen. Werden sie gefragt, ob sie irgendetwas in ihrem Leben bereuen und irgendwas anders machen würden, sagen sie so richtig im Brustton der Überzeugung, ich würde alles genau so wieder machen. Und mein alter Mathelehrer hätte dazu gesagt, dumm geboren, nichts dazugelernt. Und es gibt das ja wirklich auch in ganz krassen Fällen. Bis dahin, was weiß ich, Leute, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Anklagebank in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen saßen, wie Alfred Jodl, einer der Chefs des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, der angeklagt wurde und daraufhin sagte, nicht schuldig, was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Völlig im Reinen mit sich selbst, völlig versöhnt mit sich selbst. Und man weiß irgendwie, das kann es auf gar keinen Fall sein. Es gibt auch eine falsche Versöhnung mit sich selbst. So, aber was heißt denn das jetzt, im guten Sinne mit sich selbst versöhnt zu sein? Und was braucht es dazu? Und ich würde sagen, das, was wir am dringendsten brauchen, um mit uns selbst im guten Sinne versöhnt zu sein, ist Gottes Gnade, ganz schlicht. Gnade im biblischen Sinne. Gottes Gnade im biblischen Sinne. Warum im biblischen Sinne? Nun, Gnade im biblischen Sinne hat noch so ein paar andere Züge als in unserem Sprachgebrauch. Also bei uns ist Gnade ja eigentlich so ein Wort, was in den Bereich des Rechtes hineingehört. Ne? Wollen wir noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen? Sagen wir vielleicht dem Kind, das ein Bonbon geklaut hat und jetzt nicht bestraft wird. Oder der Bundespräsident darf Menschen, die schon lange hinter Gitter gesessen haben, begnadigen. Das ist so unser Kontext vom Wort Gnade. Im biblischen Sprachgebrauch, das Wort, was dahinter steckt, hat aber noch so einen anderen Beiklang. Das hat was mit Anmut, mit Schönheit zu tun. Das schwingt das freie, unerzwingbare, glückhaft geschenkte Offensein füreinander mit. So habe ich es nachgelesen in einem schlauen Buch, im exegetischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Freies, unbezwingbares, glückhaft geschenktes Offensein füreinander. Also, was heißt das? Letzte Woche habe ich Mernusch und Mohamed Reza besucht und die Marie. Ne? Und die Marie ist 3 Monate alt und zappelte da rum und ich habe sie angeguckt und mich total an ihr gefreut. Und habe sie angelächelt und sie hat zurückgelächelt. Das ist Gnade. Genau das schwingt mit. Gott schaut uns freundlich an. Das ist Gnade. Das freie, unerzwingbare, glückhaft geschenkte Offensein füreinander. Ja, und die Bibel sagt uns, dass Gott uns gnädig ist in diesem Sinne. Nun will ich drei Bereiche mit euch und Ihnen anschauen, in denen es wichtig ist, versöhnt zu sein mit sich selbst. Und wollen wir mal gucken, was spielt da die Gnade mit hinein. Und dazu drei Bibeltexte, jeweils aus den Briefen des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Zuerst geht es um Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Bibeltext dazu kommt gleich. Wie sind wir zu den Menschen geworden, die wir heute sind? Das spielt eine ganze Menge eine Rolle, ne? Also die Familie, in die wir hineingeboren worden sind, die Zeit, in der wir leben, das Land und auch der konkrete Ort, wo wir geboren sind, aufgewachsen sind. Die finanziellen Möglichkeiten, die meine Familie hatte und. Also das alles spielt mit einer Rolle, wie Lehrer dich hatte. Aber freilich gehören auch meine eigenen Entscheidungen dazu. Auch die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und da kann es im Rückblick auf unser Leben ja gut sein, dass wir nicht versöhnt sind mit uns selbst und unseren Entscheidungen, die uns zu dem gemacht haben, die wir heute sind. Das sind solche hätte ich doch damals Formulierungen. Hätte ich doch damals einen anderen Beruf gelernt oder überhaupt einen Beruf gelernt. Hätte ich doch damals die Freundschaft nicht irgendwie im Sande verlaufen lassen. Hätte ich doch damals mir mehr Zeit genommen für meine Kinder. Jetzt sind sie groß. Zu spät. Hätte ich doch. Ja, das gibt es, solche Entscheidungen, die wir im Nachhinein bereuen. Wo wir denken, war falsch. Was hilft uns dazu, uns mit unserer Lebensgeschichte zu versöhnen und gerade auch mit diesen Entscheidungen, die wir bereuen? Nun, ganz schlicht Gottes Gnade. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus über Menschen, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind, also vor allem die Apostel, aber auch ein paar andere. Und dann schreibt er folgende Sätze. Zuletzt von allen ist er, nämlich Jesus, auch von mir als einer unzeitigen Geburt oder Fehlgeburt, schreibt er da, gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin, was ich bin. Paulus sieht zurück auf sein Leben, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und da hat er dafür gesorgt, dass Menschen ins Gefängnis gesteckt wurden, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Ja, davon lesen wir Apostelgeschichte 15. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn voller Wut und mit schweren Drohungen. Bei einer Steinigung war er dabei und hat sich dran gefreut beim Stephanus, der einfach nur, weil er an Jesus geglaubt hat, zu Tode gesteinigt wurde. Dann begegnet ihm Jesus, als er noch auf dem Weg nach Damaskus war, in einer Vision. Und Paulus fragt, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und man kann nur ahnen, was das in Paulus ausgelöst haben muss. Er hat sein ganzes Leben darauf gesetzt, diese Christen, diese Abtrünnigen zu verfolgen und hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und dann merkt er, alles falsch. Alles falsch. Und die, die er verfolgt hat, sind nun seine Geschwister. Hätte ich doch nur. Aber er kann es nicht rückgängig machen. Es gehört zu seiner Lebensgeschichte dazu. Und doch ist Paulus, als er hier diese Sätze schreibt, damit versöhnt. Warum? Er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott hat ihm vergeben und seinem Leben eine neue Richtung gegeben. Vielleicht gab es in deinem Leben auch schlechte Entscheidungen. Und wirklich auch Entscheidungen, durch die du an Gott und Menschen schuldig geworden bist. Du kannst es nicht ändern, kannst es nicht ungeschehen machen. Aber Gott ist mit dir nicht am Ende, so wenig wie er mit Paulus am Ende war. Gottes Gnade gilt auch dir. Und Paulus hat später nochmal im 1. Timotheusbrief nochmal darauf Bezug genommen und nochmal, finde ich, fast krassere Worte gefunden. Schreibt er 1. Timotheus 1, 15, 16, es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Na, das kennen wir von Paulus. Und dann sagt er, unter diesen Sündern bin ich der Schlimmste. Deshalb hatte er gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen. Also er kann sogar im Nachhinein sehen, Gott hat das sogar zum Guten gewendet. Hey, ich bin ein Beispiel dafür, mit was für verkorksten und schlimmen Typen Gott seine Geschichte macht. Ich bin der Schlimmste von allen gewesen und Gott hat sogar mit mir was gemacht. Und dann mit euch doch erst recht. Das ist so die Argumentation. Was für eine Aussage. Gott vergibt dir gerne, auch da, wo du wirklich schlechte Entscheidungen getroffen hast und an Gott und Menschen schuldig geworden bist. Und er kann sogar aus den Fehlentscheidungen deines Lebens noch was Gutes machen, wenn du sie ihm gibst. Was gehört noch zur Versöhnung mit mir selbst? Ein zweites, versöhnt zu sein mit sich selbst, heißt auch versöhnt zu sein mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Leib. Das ist ja für viele Menschen ein schwieriges Thema. Die fühlen sich zu dick oder zu dünn, zu groß oder zu klein, zu hell oder zu dunkel. Der Körper, so denken sie, entspricht nicht den gesellschaftlichen Idealvorstellungen davon, wie man als Mann oder Frau auszusehen hat. Der Blick in den Spiegel fällt stets kritisch aus. Und ja, nochmal was anderes sind natürlich Behinderungen, Krankheiten und zunehmende Altersbeschwerden. Da kann die Versöhnung mit dem eigenen Leib nochmal eine ganz andere Herausforderung sein. Was hilft es, was hilft dabei, sich mit dem eigenen Leib, mit dem eigenen Körper auszusöhnen? Auch dazu möchte ich eine Bibelstelle mit euch anschauen. 2. Korinther 12, 7 bis 9 schreibt der Apostel Paulus. Da hat er von einer himmlischen Vision erzählt, die er hatte, wo er in den dritten Himmel emporgehoben wurde. Ob mit dem Leib oder nicht, weiß er nicht so genau. Egal, jedenfalls sagt er im Rückblick darauf, ich habe unbeschreibliche Dinge gesehen. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern, ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Merkwürdige Stelle irgendwie mit Satans Engel, da müsste man nochmal ganz eigen drauf gucken, aber allein schon diese Formulierung Stachel im Fleisch, was soll denn das sein, was soll denn das heißen? Gab schon verschiedenste Vermutungen darüber, ein Augenleiden, heftige Migräneattacken, Epilepsie. Schlichte Wahrheit ist, wir wissen es nicht, was Paulus damit gemeint hat. Aber Stachel im Fleisch klingt doch schon irgendwie auch nach einem körperlichen Leiden, was mit starken Schmerzen verbunden ist. Also wenn ich mir das vorstelle, irgendwie ist da was reingedrückt, kriege ich schon tut dann schon weh, ne? So. Nur wenn ich es mir vorstelle. Jedenfalls scheint es etwas zu sein, was Paulus wirklich geschwächt hat, was ihn Kraft und Energie gekostet hat. Nun, was macht Paulus damit? Er fleht zu Jesus, so im Original. Also das ist ja nochmal so ein sehr viel intensiveres Beten. Er macht nicht nur mal einen Vorschlag und sagt, ach, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, sondern er flieht regelrecht zu Jesus. Und was passiert? Nix. Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal nicht, beim dritten Mal nicht. Und dann wird ihm deutlich, was Jesus ihm dazu sagt. Und dann kommt dieser Satz, oder diese zwei Sätze. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Wie kann Versöhnung mit mir selbst und meinem Körper gelingen? Heißt es zu sagen, ach, also so wie es jetzt ist, ist ja alles ganz toll und ich wünsche mir gar nicht anders. Na Quatsch, hat Paulus auch nicht gemacht. Natürlich hat er sich was völlig anderes gewünscht. Wenn es wirklich so auch körperliche Schmerzen waren, hat er sich gewünscht, dass Jesus ihn heilt. Aber das tut Jesus nicht immer. Vielleicht flehen wir auch und es passiert nichts. Und vielleicht, und ich betone das sehr bewusst, vielleicht könnte das auch Jesu Antwort auf uns sein. Das ist nicht die Antwort an alle Menschen, aber es könnte auch Antwort an dich sein. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Gott sieht dich gnädig, freundlich, voller Liebe an, mit deinem Körper, mit deinem Leib, so wie er ist, mit all seinen Schwächen, die dazugehören. Und wenn Gott dich so anschaut, so gnädig und freundlich, dann lass dich doch davon anstecken. Gottes Gnade ist genug für dich. Versöhnung mit mir selbst, ein drittes, das bedeutet auch Versöhnung mit meinen Gaben und Grenzen. Ich meine, jeder kennt von uns bestimmt Dinge, wo man sagt, also das könnte ich gerne auch. Also so ein kleines Ding von mir ist, ich würde gerne bergsteigen können. Ne, mein Opa war Bergsteiger, hat so richtig die großen Berge in den Alpen bezwungen und meine beiden Schwestern sind dann auch mal mit ihm geklettert oder Klettersteig gemacht. Und ich habe zu viel Höhenangst. Ich finde das total doof. Ich hätte das gerne weg. Na, so ist es. Aber ich kann das nicht. Wenn ich auf eine Leiter steige, dann wird mir schon langsam schwindelig. Also, blöd aber wahr. Ein bisschen neidisch bin ich da schon auf die, die das können. Und sowas gibt es ja auch vielleicht so in Gemeindekontext, dass man schon so ein bisschen neidisch ist auf andere Menschen, die was können, was ich nicht kann. Menschen, die irgendwie vorne stehen können und reden können und ich traue mich nicht. Oder Leute, die sich sogar trauen, Lied vorzusingen, wie der David vorhin, und Klavier zu spielen. Und ich denke, boah, also ich treffe immer nur eine Taste gleichzeitig. Oder. Zur Versöhnung mit mir selbst gehört auch die Versöhnung mit den Gaben, die Gott mir anvertraut hat, und ihren Grenzen. Auch dazu hat Paulus was geschrieben. 1. Korinther 3, 5 bis 10. Da geht es um Apollos. Das war so ein großer Prediger auch, der unglaublich gut rhetorisch drauf war. Ja, also dem haben alle an den Lippen geklebt. Paulus war da eher nicht so. So, und dann schreibt Paulus Folgendes. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wer aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also wie gesagt, in Korinth war das schon so ein Thema. So, wen finde ich toller? in wessen Fanclub gehöre ich. Ne? Apollos war so einer mit einem Fanclub und Paulus, die wollten das nicht, war aber trotzdem so. Und Paulus reagiert darauf und sagt, Leute, das ist allein diese Denke ist kompletter Unfug, lasst das bitte bleiben. Wer sind wir denn? Wir sind Diener Gottes, nicht mehr, nicht weniger. Wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Aufgaben. Ja, so wie im Garten, einer pflanzt, einer begießt, alles gut. Aber am Ende ist es doch sowieso Gott, der das Gedeihen gibt. Und am Ende ist alles Gnade. Gott hat mir Gnade gegeben, sodass ich das tun konnte, was ich getan habe. Und deshalb bin ich nicht der im Wettbewerb und auch nicht der Sieger im Wettbewerb des geistlichen Supertalents oder irgendwie sowas. Nein, darum geht's nicht. Wir sind Leute, denen Gott Gnade geschenkt hat. Gott schenkt auch uns, jedem von uns, Gnade. Auch in Bezug auf die Gaben, die er uns mitgegeben hat. Und mit denen wir unseren Mitmenschen dienen. Was Gott da gibt, mag viel oder wenig sein in Augen von Menschen. Gottes Augen mag das sowieso alles noch wieder anders sein. Was daraus wird, liegt in Gottes Hand. Unser Job ist lediglich, ihm das, was er uns zur Verfügung gestellt hat, ihm wieder auch umgekehrt zur Verfügung zu stellen. Vielleicht nochmal mit einem anderen Bild. Wir waren gestern als Ältestenkreis, hatten einen Klausurtag. Gabi, Sarah, Volker, David, you und ich. Und irgendwie eine Geschichte ist dabei mitgelaufen, nämlich die Geschichte von der Speisung der 5000. Ja, also irgendwie 5000 Leute hören Jesus sehr, sehr lange beim Predigen zu und am Ende sind alle hungrig, weil es so lange gedauert hat. Und Jesus sagt, ja, gebt ihr ihn doch zu essen, also sagt er zu den Jüngern. Und die so, wie soll das gehen? Und Jesus fragt sie, was habt ihr denn? Wie viele Brote habt ihr denn? Und die sagen, ja, 5 Brote und 2 Fische, aber das ist ja lächerlich für so viele. Aber dann nimmt Jesus die 5 Brote und 2 Fische und macht damit all die 5000 Menschen satt. Brot und Fisch vermehren sich beim Teilen. Vielleicht fragt Jesus uns heute auch, was habt ihr denn? Legt es mal auf den Tisch. Was sind denn eure 5 Brote und 2 Fische? Was habt ihr denn an Gaben, an Kraft, an Zeit? Legt es auf den Tisch. Und wir denken, ach, was ist das denn schon für so viele? Geht gar nicht, viel zu wenig. Aber lasst Jesus mal machen. Wichtig ist, dass wir das, was wir haben, Jesus zur Verfügung stellen. Auch in Bezug auf die Gaben, die er uns gegeben hat. Versöhnung mit uns selbst bedeutet, dass wir uns mit unserer Lebensgeschichte versöhnen, mit unserem Leib, unserem Körper, mit unseren Gaben und Grenzen. Und das, was wir dazu zutiefst brauchen, ist meine Überzeugung, Gottes Gnade. Das freie, unerzwingbare, glückhaft geschenkte Offensein Gottes für uns. Amen. Und jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.